Leben.
Das haben hoffentlich fast alle mitbekommen. Und das sind zwei Tafeln, zwei Steintafeln, wo Gott 10 Big Points eingraviert hat. 10 Punkte, 10 Worte, die Gott wichtig sind. Und wir haben noch so ein paar Sätze übrig. Und heute soll es wieder um einen gehen. Und zwar um den Satz, du sollst nicht lügen. Das ist einer der bekanntesten Sätze, wo die Leute denken, der steht auf den 10 Geboten, aber der steht da gar nicht. Du sollst nicht lügen, klack, steht da gar nicht. Da steht nämlich eigentlich Folgendes. Wir warten ein Momentchen, ein Klick. Sag nicht als falscher Zeuge gegen deinen Mitmenschen aus. Das steht da drauf. Sag nicht als falscher Zeuge gegen deinen Mitmenschen aus. Oder Martin Luther im etwas älteren Deutsch, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Und hier ist natürlich gemeint eigentlich schon eine ziemlich Extremsituation. Da ist ein Gerichtsprozess und da ist ein Angeklagter und du bist als Zeuge geladen. Und wenn du jetzt als Zeuge irgendwelche Lügen über den erzählst, einige Bibelübersetzungen sagen auch, sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen, aber es geht in dem Zusammenhang als Zeuge geladen zu sein. Und wenn du jetzt dort vor Gericht geladen bist und du erfindest irgendwelche Geschichten, was der alles gemacht hat, das betrifft den direkt. Also der wird entweder darunter total leiden und kommt vielleicht auch ins Gefängnis oder irgendwelche Strafen. Und damals gab es sogar noch die Todesstrafe. Und deswegen ist es Gott ziemlich wichtig, dass wir nicht als falscher Zeuge gegen Mitmenschen aussagen. Oder auch umgekehrt, wenn da jemand ist, der richtig was ausgefressen hat und du lieferst ihm ein falsches Alibi, dann ist das genauso nicht richtig. Das ist natürlich ein ziemliches Extrembeispiel, dass sozusagen fast in der Hand eines Zeugen irgendwie die Strafe oder das Wohlergehen, die Zukunft eines anderen Menschen total abhängt. Aber es steht auch, ein Buch später steht halt auch in der Bibel der Satz, du sollst nicht lügen. 3. Mose steht, einmal bitte klicken. Ihr sollt nicht stehlen und nicht lügen, noch einander betrügen. Und dieses Beispiel nicht zu lügen, das ist natürlich sozusagen so schon ein bisschen allgemeiner. Also nicht nur in der Zeugensituation eigentlich nicht zu lügen, sondern eigentlich, ihr sollt grundsätzlich eigentlich nicht lügen. Jetzt haben wir letzte Woche erfahren, dass es bei Jesus eigentlich um mehr geht. Und dass Jesus diese 10 Worte, die 10 Gebote ziemlich wichtig sind. Er wiederholt auch dieses an 3 Stellen im Neuen Testament wortwörtlich und sagt, das ist wichtig. Und gibt es ein paar Christen, die sagen schon mal, ah, das Alte Testament, das können wir eigentlich so ein bisschen in die Tonne kloppen, es zählt nur das Neue und das ist Quatsch. Denn Jesus sagt ganz eindeutig Folgendes, bitte einmal klicken. Meint nur nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Worte der Propheten aufzuheben. Nein, ich will sie nicht aufheben, sondern voll zur Geltung bringen. Ich will das eigentlich richtig deutlich machen, worum es Gott richtig tief geht. Denn Gott geht es eigentlich noch um viel mehr, auch wenn es in diesen Steintafeln so in einem Satz gebündelt ist, wie so ein Merksatz, geht es Gott um mehr. Und was er zum Beispiel mehr meint, das können wir in Epheser 4, Vers 25 lesen. Belügt einander also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes, der Gemeinde von Jesus. Belügt einander nicht mehr, sondern sagt die Wahrheit. Ganz kleiner Exkurs. Es gibt einige Leute, die halt gerne irgendwie sowas ganz extrem leben wollen, auslegen wollen. Und das hat meistens erstmal auch eine gute Gesinnung dahinter und sagen, jawohl, irgendwie das richtig tun und das auch dem richtig gerecht werden. Und jetzt sage ich alles, was ich denke, das sage ich auch. Und ich hau alles raus. Gründe vielleicht sogar den Club der Wahrheit. Ja? Und da wird jeder, alles, was durch den Kopf geht, das sagen die Leute auch. Solche Clubs, die gegründet wurden, die werden nach nicht kurzer Zeit wieder aufgelöst, weil sich da kein Mensch wohlfühlt. Das ist schrecklich. Leute, die alles sagen, was sie denken, mit denen ist eigentlich keiner gern zusammen. Und es gibt total Momente, wo es absolut weise ist, nichts zu sagen. Wo es viel höflicher ist, mal zu schweigen, über Dinge hinwegzugucken, sich ein Stück Geheimnis zu bewahren, ist auch sehr, sehr gut, genau darauf zu achten, wo sage ich jetzt Dinge von mir, in welchem Zusammenhang sage ich Dinge, wo erkläre ich was von mir, wem vertraue ich das an und wie kann ich auch so ein bisschen die Kontrolle darüber halten, dass, wie die Story weiter rumgeht. Und darüber hinaus gibt es auch in der Philosophie hat man sich schon mal darüber Gedanken gemacht, wie ist das mit der christlichen Ethik? Auch in Extremsituationen kann es manchmal sogar dran sein, zu lügen, zum Wohle meines Mitmenschen. Nicht wenige unserer Geschwister sind gerade in ziemlich schwierigen Situationen und werden tatsächlich verfolgt und müssen sich verstecken. Und dann stell dir vor, da versteckt sich dein Gemeindekollege, einfach weil er an Jesus glaubt. Und dann wirst du verhört, weißt du, wo sein Versteck ist. Und wenn du es weißt, was sollst du tun? Sollst du die Wahrheit sagen oder sollst du lügen? Natürlich solltest du lügen. Jetzt ist das für uns tierisch weit weg. Aber, ja, mit meiner Oma letztens gesprochen, die hat das noch erlebt. Als ein jüdischer Geschäftsmann bei denen zu Hause war und dann die SS vor der Tür stand und gefragt hat, wir haben gehört, der Herr so und so ist bei Ihnen. Und sie haben natürlich nicht die Wahrheit gesagt, sondern haben gesagt, nö, und haben den durch den Garten irgendwie noch entkommen lassen. Manchmal kann es auch dran sein, zu lügen, und manchmal kann es auch dran sein, ein Geheimnis zu bewahren, oder natürlich irgendwie auch in unserem Kontext, vielleicht ist es ja eher, man hat irgendwie eine schöne Geburtstagsüberraschung und die verrät man nicht, weil man jetzt nicht immer die Wahrheit sagen muss. Also es gibt Situationen, da muss man irgendwie auch ein bisschen abwägen. Und man muss auch nicht alles sagen, was man denkt. Das ist sogar eigentlich ganz furchtbar, wenn das Leute tun. Aber trotzdem möchte ich hier heute Morgen nicht irgendwie eine Lanze brechen für das Lügen, sondern sagen, was spricht eigentlich gegen das Lügen? Und ich möchte nur ein paar Gründe heute nennen. Erstens, Jesus sagt, der Vater der Lüge ist der Teufel. Ich rede eigentlich nicht gerne über den Teufel, erst recht nicht in dem Gottesdienst. Aber Jesus nennt ihn so und sagt, er ist ein Lügner von Anfang an. Und an sich, wenn ich möchte, ich ja zu Jesus gehören. Und das passt eigentlich nicht besonders gut zu Jesus, das passt gut zum Teufel. Zweiter Grund, Lügen macht unfrei. Lügen führen häufig dazu, dass man irgendwie eine Lüge nachlegen muss, seine Geschichte weiter ausschmücken muss. Und das ist auch anstrengender für das Gehirn, wenn man so zwei Versionen irgendwie hat, wie es wirklich war und wie man es verkauft. Das erzeugt innen drin eine Spannung, es ist anstrengender und es macht unfreier, weil man der Weg, um die zu erzählen, wie es wirklich ist, wird irgendwie immer schwieriger. Es macht unfrei. Nächster Grund, was spricht gegen Lügen? Lügen zerstört Vertrauen. Vertrauen ist die Währung in allen guten Beziehungen, in Freundschaft, in Ehe, in Partnerschaft, in Gemeinde, bei Arbeitskollegen. Vertrauen ist die harte Währung. Und wer schon mal so richtig belogen und beschissen wurde, der weiß, wie schmerzhaft das ist und wie Vertrauen, zerstörtes Vertrauen, Beziehungen kaputt macht. Lügen zerstören Vertrauen. Und wo einmal in der Freundschaft oder auch in der Partnerschaft das Vertrauen richtig zerstört ist, da geht nichts mehr. Dann sind wir hier in der Kirche, da sollte eigentlich jemand dann dazwischen rufen und sagen, nein, bei Gott sind alle Dinge möglich. Manchmal kann Gott noch irgendwie was drehen und ein Wunder, aber wenn das Vertrauen richtig grundlegend erschüttert ist, dann geht eigentlich kaum noch was. Letzter Grund. Lügen bringen uns insgesamt auf einen falschen Weg in unserem Leben und Lügen, die wir selber glauben, und wir kommen irgendwo raus, wo wir nie hin wollten. Ich war mal auf der Alleestraße vor vielen Jahren, habe mich da irgendwie mit einem Freund irgendwie getroffen und wir sind irgendwie am Quatschen und dann kommt ein Fremder vorbei und sagt, Entschuldigung, darf ich Sie was fragen? Ich suche hier einen Platz mit so einer großen Skulptur. Und ich gucke ihn so an, hä? Und mein Freund sagt, ja klar, müssen Sie einfach runtergehen, am Bahnhof vorbei und dann immer geradeaus. Und der Fremde so, ja, danke. Und geht los. Und mein Freund erzählt weiter und ich bin immer noch völlig irritiert und frage ihn, hey, Moment, was meint ihr denn da für eine Platz, was für eine Skulptur soll das denn sein? Und mein Freund sagt nur, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, ob der dann irgendwann in Lennep rausgekommen ist. Irgendwann wird er sicher bei einem Platz mit einer Skulptur angekommen sein, wo auch immer. Lügen, die wir glauben, bringen uns... Ich habe tolle Freunde, ja. Es war Chrono, ja. Nein, er war es nicht. Und im Jesus-Zusammenhang ist das sogar auch echt gravierend. Und im Lebenszusammenhang. Lügen, die wir über uns selber glauben, Lügen, die wir über Gott glauben, wie Gott ist oder wie wir selber sind, bringen uns auf einen falschen Weg. Wenn wir glauben, dass Gott ein tendenziell misstrauischer, griesgrämiger Gott ist, der immer zornig und eigentlich immer schlecht drauf ist und sehr, sehr unzufrieden ist und ab und zu mal an Weihnachten oder mal sonntags morgens beim ersten Lied einen schönen, fröhlichen Moment hat, dann gehen wir doch sehr in Deckung und sehr auf Distanz. Aber wenn wir die Wahrheit glauben, dass Gott der Vater der Freude ist, dass bei Gott Liebe ist, dass bei Gott Lebensfreude ist, dass er das Leben ist und dass er auch mal Momente hat, wo er sich sehr, sehr ärgert über Dinge, die auf dieser Welt passieren, wenn wir die Lüge glauben, kommen wir irgendwo ganz woanders raus. Aber der Punkt in der Bibelstelle ist ja, hey, wir sollen einander nicht belügen, sondern wir sollen die Wahrheit sagen. Und die Begründung ist, denn wir sind der Körper von Jesus. Jesus ist der Kopf der Sache und wir sind eigentlich wie Körperteile. Da kann man viele Witze drüber machen, wer ist sozusagen der Blinddarm des Herrn und wer ist irgendwie, keine Ahnung, der Finger und wenn ja, welcher Finger. Wir sind die Körperteile und deswegen sollen wir die Wahrheit miteinander reden. Gerade wenn wir untereinander sind, soll hier viel Wahrheit sein bei dem, was wir sagen. Und auch da möchte ich ein paar Argumente dafür geben, warum ist das so wichtig? Erstens, während der Teufel als der Vater der Lüge bezeichnet wird, sagt Jesus von sich selber, ich bin die Wahrheit. Und wir wollen auf seiner Seite stehen und dann stehen wir auch der Wahrheit eigentlich. Ist das viel mehr unser Thema. Nächster Grund. Wahrheit baut Vertrauen auf. Es gibt so viele Beispiele dafür. Ein Beispiel, was mich irgendwie total gepackt hat. Vor ganz vielen Jahren hat mir jemand bei einer Party erzählt, was so das Erste war, was ihn an Kirche, christlichem Glauben und Jesus fasziniert hat. Er war bei Abendgottesdiensten eingeladen und bei den Abendgottesdiensten sollte immer der Bibelvers des Tages von einem Jugendlichen vorgelesen werden und dann sollte der Jugendliche seine Gedanken dazu erzählen. Und er war irgendwie so den zweiten Abend da und eine junge Frau, die kam nach vorne, las den Bibelvers vor und bekam einen knallroten Kopf und sagte, Entschuldigung, aber dazu ist mir echt gar nichts eingefallen. Und hat sich wieder hingesetzt. Und er fand das so gut. Er hat ihr das so abgenommen. Und er dachte, wie super ist das denn? Hier kann man einfach sagen, Entschuldigung, das ist eine Kirche, da kann man sagen, der Bibelvers, das sagt mir aber überhaupt gar nichts. Hey, da würde ich gerne dazugehören, wo man das so klar sagen kann. Die hätte sich ja auch irgendwas aus den Fingern saugen können, irgendwas, was man so ein paar Phrasen irgendwie aneinander rein. Aber er hat ihr das geglaubt. Wahrheit schafft Vertrauen. Andere kleine Geschichte. Ich habe in der Bank, gab es einen Kunden, der hatte echt einige Missgeschicke, könnte man meinen, erlebt. Irgendwann klappte sein Online-Banking nicht mehr. Man sagte ihm, er müsste seinen Computer neu updaten und ein neues Update für die Software holen. Hat er sich gekauft, aber das lief gar nicht mehr. Dann sagte man ihm, er hat ja gar kein Online-Banking. Er so, ja klar, habe ich Online-Banking. Nee, haben Sie nicht. Dann ging er ein Automat an seine Karte, wurde eingezogen. Und dann kam er zu mir ultra sauer und sagte, ich will jetzt hier mal wissen, was ist hier los? Seit ein paar Tagen läuft hier gar nichts mehr. Und alles, was man ihm davor erzählt hatte, so, das war irgendwie hat er gemerkt, nee, das war irgendwie Schmuh. Das war jetzt gar nicht das Software-Update. Und ich habe da reingeguckt, habe gemerkt, okay, der will es wirklich ernst wissen, warum hier nichts mehr funktioniert. Und ich gucke in den Computer rein, check so ein bisschen die Daten und gucke ihn auch mal an und frage ihn, Entschuldigung, ich habe eine Frage, gab es einen Todesfall bei Ihnen? Er so, nein, wieso? Was hat das damit zu tun? Ich sage, also, laut meinem Computer sind Sie vor 2 Wochen verstorben. Ich glaube, hier ist gerade richtig großer Mist passiert. Richtig großer, wir haben einen Riesenfehler gemacht. Es war echt Mist. Ich setze mich hin, geben Sie mir 3 Stunden und dann werde ich alles zurückrollen, dass alles wieder läuft, Kreditlinien, Karten, alles ins Laufen kommt. Die Situation hat totales Vertrauen geschafft. Danach hatten wir eigentlich irgendwie echt einen richtig guten Draht, weil er wusste, hey mal, der hat mir nicht irgendwie erzählt, ja, wir haben hier gerade ein Update, hier, da hakt es gerade wo beim Rechenzentrum, da schläft gerade einer oder da steht gerade einer auf dem WLAN-Kabel. Irgendwie sowas, was man sonst immer so auch nutzt, um dann zu sagen, oh, zu vertuschen, wenn man einfach sagt, hier ist gerade echt ein Fehler passiert. Der fand das richtig cool. Wahrheit schafft Vertrauen. Punkt Nummer 3. Veränderungen werden möglich. Wenn wir zusammenkommen, gerade als Leib Christi, gerade als Christen, und wir nicht irgendwie austauschen, was ist alles richtig, was wir für Richtigkeiten kennen und gehört haben, wenn wir darüber sprechen, was wir wirklich erlebt haben, was bei uns funktioniert und was bei uns floppt, was wir fühlen und was wir denken, dann kann was losgehen. Dann können Dinge sich wirklich verändern. Ich lade euch ein, wir werden nach den Sommerferien wieder mit Routekurs starten, mit Benzingesprächen, Wandergruppen, Tisch 10, hoffentlich vielen Semestergruppen. Und wenn ihr da noch Möglichmacher sein wollt und sagt, jawohl, ich würde auch gerne vielleicht so eine Gruppe machen, ich weiß nicht genau, wie es geht, aber hey, sprech mich gerne an, sprich mich an. Wir brauchen Möglichmacher, wir brauchen Kleingruppen, denn Leute, da spielt die Musik. Gerade wenn es Gruppen sind, wie ich das in den letzten 1,5 Jahren hier auch bei uns erlebt habe und von vielen gehört habe, ist das echt der Hammer. Gruppen, wo man sich darüber unterhält, was habe ich wirklich erlebt? Wie fühlt sich das für mich an? Nicht irgendwie, was weiß ich und wer hat da, keine Ahnung, ein theologisches Ping-Pong zu spielen, sondern was mich wirklich bewegt. Ich habe diese Woche eine Story gehört, die mich total bewegt hat. Der Jean hat erzählt von seinen beruflichen Anfängen und ich habe ihn gefragt, ob ich die Story hier erzählen darf. Er hat eingewilligt. Als er als Berufsanfänger sich im Business, im Vertrieb beweisen musste, mit Anfang 20 und in der Verpackungsindustrie mit Kunden da Verträge machen musste und wenn du sehr, sehr jung bist, sich dazu behaupten, dazu beweisen, für voll genommen zu werden, das ist schon echt ein hartes Brot. Und dann ist auch noch das Thema, wie geht man denn auf Kunden zu, die noch gar nicht unsere Kunden sind, also neue Kunden zu gewinnen. Und er hat seinen Vater gefragt, sagt immer, Vater, wie macht man das denn? Wie gewinnt man neuen Kunden? Ja, sagt er, ruf die doch einfach an, stell dich vor und frag, ob die mit dir in Geschäftsbeziehung treten wollen. Und er hat erzählt, dass er das gemacht hat, hat bei einer großen Firma angerufen, hat gesagt, ich hätte gerne den Chef gesprochen, der geht auch tatsächlich ran und sagt, ja, guten Tag, ich bin Jean-Christophe Witt von der Firma XY. Möchten Sie mit mir in Geschäftsbeziehung treten? Und der Typ hat schallend gelacht und aufgelegt. Und das, mittlerweile können wir darüber lachen. Aber es fühlt sich so bitter an. Und manches Mal, dann bist du hier im Gottesdienst und da predigt jemand, auch vielleicht jemand anders als ich jetzt, ja, jemand, der es wirklich kann und irgendwie der auch richtig schlaue Sachen sagt und du denkst dir, so macht man das. Und dann gehst du nach Hause und du versuchst genau das und du wirst vielleicht ausgelacht und es klappt überhaupt gar nicht. Und dann ist es so wichtig, wenn wir eine kleine Gruppe von Leuten haben, wo man mal wirklich vertraulich reden kann und sagen kann, hey, ich habe das versucht, was ich da gehört habe. Aber es hat gar nicht funktioniert. Und dann darüber zu reden, wo hatte denn der Vater von Jean, war das denn falsch? Ruf doch mal einfach an. War das denn totaler Mumpitz? Nein. Aber warum hat es denn nicht geklappt? Ja, vielleicht, weil du deinen eigenen Weg finden musst. weil du gucken musst, wie Glauben für dich funktioniert, wie du leben kannst mit Jesus, wie du beten kannst, wie du Gottes Stimme hören kannst, wie du es tun kannst. Und es ist so wichtig, ehrlich darüber zu reden, die Wahrheit zu reden. Gruppen, wo jeder nur darüber redet und sagt, ah, und sich quasi alle erleben das nach dem Motto, alle werden ausgelacht, wenn sie es machen. Aber in der Kleingruppe sagen sie, ja, ruf doch einfach an und frag, ob sie mit dir in Geschäftsbeziehungen treten wollen. Den Tipp wird er ja weitergeben können. Aber ehrlich zu sein, das schafft totale Veränderung. Letzter Punkt. Und die Band kann schon mal nach vorne kommen. Warum ist es so wichtig, wenn wir untereinander sind, ob in der Band, ob wir bei den Benzingesprächen, bei Rooted oder auch hier nach dem Gottesdienst, wenn wir uns über Jesus, über unseren Glauben, unser Leben unterhalten, dass wir an Punkten uns nicht belügen, sondern ehrlich sind. Weil Jesus sagt, dass die Wahrheit frei macht. Ihr werdet dann die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Welch eine Überleitung, um den Sack zuzumachen. Die 10 Gebote, womit gehen sie los? Ich habe es jeden Sonntag gesagt und ich würde es euch gerne echt irgendwie, dass das in Erinnerung bleibt. Die 10 Gebote gehen damit los, dass Gott sich vorstellt und sagt, ich bin Jahwe, dein Gott, der dich befreit. Das ist der Grund, das ist die Absicht, das ist das Herz Gottes. Ich bin der, der dich befreit. Und ich habe mich nicht verändert. Ich möchte dich befreien. Ich möchte, dass Freiheit in dein Leben kommt, dass du deinen Weg findest, wie du leben kannst, wie Glaube für dich funktioniert oder auch nicht funktioniert. Und es ist total wichtig, dass wir uns nicht belügen, oh, er ist recht nicht hier. Es gibt nicht kaum was Ekligeres, als wenn wir so reden. Kaum was hat den Herrn so auf die Palme gebracht wie Heuchler. Aber wenn wir ehrlich miteinander reden, dann gibt es eigentlich kaum was Schöneres. Keine Sorge, du darfst ja auch in all den Gruppen ein Geheimnis bewahren oder auch einfach nur mal zuhören und das auch auf deine Weise machen. Aber es liegt etwas sehr, sehr Gutes dran. Du sollst nicht lügen. Und du sollst nicht nur nicht lügen, sondern irgendwie auch die Wahrheit reden und merken, wie dich das frei macht. Amen.